Wenn Sie das lesen, Graded Balance, also wir können es mal ins Deutsche übersetzen als gestufte Balance, ist ein kognitiv-behavioraler Therapieansatz. Was ist kognitiv-behavioral? Also kognitiv, und das werden wir nachher auch in Beispielen sehen, hängt mit unseren Gedanken zusammen und behavioral mit unserem Verhalten. Das heißt, es ist auf Deutsch ein kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ansatz. Das ist eine der klassischen Methoden in der Psychotherapie von psychischen Störungen auf der einen Seite, aber eben auch von psychischen Auffälligkeiten. Sie merken schon, ne, da spreche ich nicht von Störung, sondern von Auffälligkeiten bei Organerkrankungen. Und die chronische Schmerzerkrankung gilt als eine Organerkrankung. Wir beziehen uns heute hier auf den Rückenschmerz. Ein paar Zahlen am Anfang. Chronische Rückenschmerzen sind, wie Frau Heiler schon sagte, sehr häufig sind eine Volkskrankheit. Was wissen wir über die Entwicklung? Volkskrankheit sehen Sie zum Beispiel in diesem Begriff LP, steht für Lebenszeitprävalenz, 80% akute Rückenschmerzen. Das bedeutet, dass 80% der Bevölkerung, also nahezu jeder in den westlichen Industrienationen, mindestens einmal in seinem Leben, das heißt Lebenszeitprävalenz, mindestens einmal in seinem Leben akute, heftige Rückenschmerzen hat. Also das ist im Grunde, ja, das ist im Grunde vergleichbar mit einem Infekt, einem grippalen Infekt beispielsweise, ein akuter grippaler Infekt, den hat auch fast jeder einmal oder vielleicht noch häufiger als 80%. Entscheidend ist dann immer, wie geht es weiter? Wie entwickelt sich dieser Akutzustand? Wir haben einmal das Problem der rezidivierenden Rückenschmerzen. Rezidivierend heißt, die kehren in unregelmäßigen Abständen immer wieder. Und wenn wir hier eine sogenannte Punktprävalenz PP untersuchen, das heißt, wenn wir einmal zu einem Zeitpunkt eine repräsentative Umfrage machen, wer leidet im Moment an anhaltenden oder auch wiederkehrenden Rückenschmerzen, dann antworten 40% mit Ja. Schwere chronische Rückenschmerzen, die dann häufig auch zu einer Frühberentung führen, haben wir in etwa 5-10%. Also Sie merken, die Prozentzahl geht natürlich zum Glück runter, aber vor allen Dingen die Rezidivierung, also das Wiederkehrende, ist das Problem, dass man, wenn man einmal heftige Rückenschmerzen hatte, meinetwegen dann ein Jahr später nochmal und dann meinetwegen ein Dreivierteljahr später nochmal und dann ein halbes Jahr später nochmal, sozusagen man hat hier bei diesem Thema der Rezidivierung auch das Phänomen, dass die Schmerzphasen länger werden und die schmerzfreien Phasen kürzer werden. Das ist so der Prozess der Chronifizierung, den wir bei letztlich dann 5-10% der Patienten sehen, die schließlich dann wirklich mit Folgekonsequenzen Rückenschmerzen entwickeln. Wie ist Schmerz definiert? International ist definiert als eine unpleasant sensory and emotional experience. Also die Schmerzdefinition internationaler Übereinkunft ist schon sehr interessant, weil sie darauf hindeutet, es ist eine Erfahrung der sensorischen Empfindung, aber auch der emotionalen Empfindung, die assoziiert ist mit aktuellem oder sogar potenziellem Gewebeschaden. Oder in solchen Termini beschrieben wird. Diese Definition macht schon deutlich, die getragen wird von unterschiedlichsten Professionen aus der Medizin, aus der Neurologie, aus der Orthopädie, aber auch aus der Psychologie zum Beispiel und den Neurowissenschaften sowieso, dass der Schmerz, den wir haben, wenn wir auf die heiße Herdplatte fassen, aber genauso der Rückenschmerz, der spontane Schmerz, den wir im Alltag erleben, nicht nur eine sensorische Empfindung ist, sondern auch eine emotionale Erfahrung. Das heißt, es ist ganz eng verquickt und leitet auch schon hin auf mögliche Mechanismen, die jetzt beim Rückenschmerz überhaupt eine Rolle spielen können. Wir haben einmal sogenannte peripher physiologische Mechanismen, gerade beim Rückenschmerz. Muskuläre Disbalancen und Verspannungen. Ich gehe da gleich noch mal ein bisschen gesondert drauf ein, sodass man das noch ein bisschen besser verstehen kann. Wir haben das Problem der Bandscheibendegeneration und wir haben Problem mit den Faszien. Alles das zeige ich Ihnen gleich noch mal gesondert in einem Bild. Wir haben aber auch gerade mit im Zusammenhang mit der zunehmenden Chronifizierung die Mechanismen neuronal, die wir so ein bisschen landläufig bezeichnen als ein Schmerzgedächtnis. Vor allen Dingen das Gehirn speichert Schmerzerfahrungen. In welchen Regionen, das deute ich mal eben auch gleich noch mal so ein bisschen an. Und wir haben hier Prozesse, die in die Chronifizierung eingreifen. Wenn wir zunächst mal gucken, was passiert überhaupt, wenn wir zum Beispiel auf eine heiße Herdplatte fassen, dann kann man sagen, es gibt einen Input sozusagen in der Peripherie und wird im Rahmen des, im Bereich des Rückenmarks und dann in weiteren höheren Hirnabschnitten bis zu kortikalen Hirnabschnitten sogenannt umgeschaltet, weitergeleitet und wir unterscheiden aufsteigende Bahnen hier in erregende Bahnen hier in rot angedeutet und absteigende Bahnen zu einem großen Teil auch hemmend. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf eine heiße Herdplatte fasse, wird dies von Nozizeptoren aufgenommen, Nervenbahnen leiten das weiter, diese Erfahrung, und das wird dann schon im Rückenmark das erste Mal hier umgeschaltet und sozusagen, es kommt zu einer Erregung über diese aufsteigenden Bahnen und sofort zu einem Signal im Gehirn. In ganz bestimmten Gehirnabschnitten, die für Schmerzerfahrungen typisch sind. Das ist im Bereich des Mittelhirns, das ist im Bereich des Thalamus und vor allen Dingen nachher auch im Bereich des Cortex, wo wir sehr genau lokalisieren können, wo dann der Schmerz ist. Wenn wir uns anschauen, was im Gehirn passiert, ist die Forschung, die neurobiologische Forschung, in den letzten Jahren sehr weit vorangeschritten und hat enorm, hat sehr eindeutig gezeigt. Jetzt sieht man hier allerdings, merke ich gerade, die Farben nicht so richtig schön. Also Sie haben hier so gelblich-grüne Aktivierungen. Wenn wir zum Beispiel bei gesunden Personen einen Hitzereiz applizieren, das ist fast so ein bisschen, als wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse, dann ist in ganz bestimmten Arealen, die ich eben schon genannt habe, im Bereich des Thalamus und im Bereich des somatosensorischen Kortex, das sieht man hier oben jetzt wirklich leider schlecht, sehe ich gerade, sind Aktivierungen. Wenn Sie bei chronischem, hier dieses CBP, das steht für Chronic Back Pain, also bei chronischen Schmerzpatienten mit Rückenschmerz, wenn Sie schauen, welche Hirnaktivierung haben wir gerade beim Spontanschmerz, dann sieht man, dass es sehr viele Aktivierungen gibt im Bereich des präfrontalen Kortex, in viel größeren Hirnarealen und im Bereich des präfrontalen Kortex und auch im Bereich, die die Emotionalität mit einbeziehen. Die Emotionalität wird in einer weiteren Analyse sehr deutlich. Auch das ist... Können Sie das eigentlich deutlich sehen? Ich sehe von hier aus relativ verschwommen. Was hier so deutlich wird, ist, dass es, wenn ich Schmerzerfahrung habe und schaue sozusagen, wenn ich es einfach ausdrücke, was im Gehirn passiert, haben wir eine ganz große Überlappung in der Aktivierung, ob ich jetzt einen Schmerzreiz setze, ob ich eine Versuchsperson mit einem Gefühl konfrontiere oder ein Gefühl auslöse im Labor oder ob ich einen motivationalen Zustand auslöse, eine Bestrafung oder eine Belohnung gebe, etwas, was emotional erlebt wird. Also diese drei Entitäten, die führen zu sehr weiten Überlappungen in der Gehirnaktivierung. Das ist die Basis für diese Definition, dass eben Schmerz eine solche Erfahrung ist, die nicht nur sensorisch ist, also dass man sagt, der Schmerz ist stechend oder spitz oder dumpf, sondern eben auch emotional erfasst wird. Wir wollen aber auch die peripherphysiologischen Mechanismen anschauen. Zunächst mal können Sie hier sehen, Torso und sie erkennen sozusagen die vielfältigsten Muskelstränge, die den Rücken innervieren. Wir haben die großen Rückenstreckermuskeln, die uns stabil halten. Wenn wir diese Muskulatur nicht hätten und ich würde jetzt was aufheben wollen, mich bücken, dann würde ich jetzt umfallen. Ja, diese Rückenstreckermuskulatur, die macht es, dass ich nicht umfalle, sondern ganz gezielt sozusagen mich bücken kann und etwas aufheben kann. Sie sehen hier weiß die sogenannten Faszien. Das ist so eine ganz, ganz dünne Haut. Einige haben, die jetzt vielleicht selbst betroffen sind, haben das bei ihrem Physiotherapeuten schon mal gehört. Faszientraining oder sie haben das schon mal gelesen. Das ist so eine, quasi kann man sich vorstellen, wie so eine ganz dünne Haut, die sozusagen über diese Muskeln gespannt ist und sozusagen auch hier steuernde Funktion hat, würde ich jetzt mal sagen. Das Entscheidende ist, dass vor allen Dingen auch die Faszien eine große Anzahl von sogenannten Nozizeptoren haben, also von Nervenendigungen, die Schmerzinformationen weiter aufnehmen und weiterleiten. Die sind höchst schmerzempfindlich. Das heißt, wenn beim chronischen Schmerz Faszien zum Beispiel, wenn Ihr Physiotherapeut sagt, die sind verklebt, dann hat sich die Struktur verändert und das führt zu einer Aktivierung von Schmerznozizeptoren, die hier dann das Schmerzbild sehr stark mit aufrechterhalten. Viele kennen das ja hier im lumbalen Bereich. Sie sehen, hier ist auch ein großer Anteil der Faszien in der unteren Wirbelsäule. Und hier oben auch nochmal im Hals-Nacken-Bereich sehen Sie es auch wieder. Und das sind die Bereiche, wo die häufigsten Schmerzsyndrome auftreten. Jetzt sehen Sie hier aber auch noch ein Bild der Bandscheibe. Das ist jetzt eine Bandscheibe im Labor. Sie sehen hier, unsere Bandscheiben haben, wenn man so von oben drauf gucken würde, einen ganz festen Faserring und so einen Gallertkern. Und unsere gesamte Wirbelsäule ist ja so aufgebaut, da habe ich jetzt leider gerade kein Bild, dass sozusagen ein Wirbelbereich sozusagen nach dem anderen, die stehen übereinander und die Bandscheiben sind dazwischen und ermöglichen unsere Beweglichkeit. Wenn wir nur die knöchernen Anteile in der Wirbelsäule hätten, die eigenen Wirbelsäulenabschnitte, dann könnten wir uns überhaupt nicht bewegen. Also die Bandscheiben halten uns so beweglich. Sie haben aber auch eine bestimmte Funktion, nämlich der Gallertkern, der hat einen Ausdehnungsdruck. Der ist total elastisch und hat einen starken Ausdehnungsdruck. Und was das für Konsequenzen hat, zeige ich Ihnen gleich in einem weiteren Bild. Nämlich, wenn Sie hier in dieser Grafik sehen Sie Ergebnisse von Untersuchungen eines schwedischen Neuroorthopäden. Der hat im Labor den Druck innerhalb dieser Bandscheibe, diesen Ausdehnungsdruck, den hat er in vivo gemessen. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Der hat also freiwilligen Versuchspersonen eine ganz dünne Nadel hier bis in die Bandscheiben hinein eingeführt und hat dann diesen Bandscheibendruck gemessen. Und zwar, Sie sehen, den hier auf der Ordinate abgetragen, auf der Y-Achse. Das geht hier bis 300 Kilopond. Und hat dann geguckt, hat die Versuchsperson verschiedene Haltungen einnehmen lassen. Also das ist zum Beispiel die Haltung des geraden Liegens, aber die Beine im rechten Winkel auf so einem Würfel. Und wer von Ihnen vielleicht schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte, der kennt das als Behandlungsform. Dass man sozusagen, wenn man die Beine auf diesen Bandscheibenwürfel, auf diesen Würfel legt, den geringsten Ausdehnungsdruck haben. Das entlastet die Bandscheibe. Und ein Schmerz, der durch Bandscheiben mitbedingt ist, geht dadurch sehr schnell, für Momente jedenfalls, zurück. Sie sehen hier auch 25 Kilopond Ausdehnungsdruck in dieser Haltung. Das ist der geringste Druck. Weniger geht nicht. Das brauchen die Bandscheiben. Wenn sie gerade liegen, steigt er an. Wenn Sie so in so einem Fernsehsessel sitzen, so ein bisschen zurück, aber mit guter Rückenstütze, dann steigt er an, aber ist immer noch in einem grünen Bereich, den nennen wir auch Entlastungsbereich, sage ich gleich was zu. Wenn Sie hier im roten Bereich stehen, gerade stehen, vornübergebeugt einfach so stehen, in dieser Haltung, das weiß fast jeder, dass man das nicht machen soll, hier so eine Kiste tragen. Ne? Soll man immer in die Knie gehen und körpernah, also nicht so. Dann sehen Sie, dass der Bandscheibeninnendruck enorm ansteigt. Aber, und das ist das Interessante, wenn Sie sitzen, jetzt sitzen Sie gerade, die meisten von Ihnen angelehnt, dann ist er immer noch ziemlich hoch. Und wenn Sie nach vorne gebeugt sitzen, ohne sich abzustützen, dann ist er fast so hoch, wie zum Beispiel, wenn Sie in dieser ungünstigen Haltung die Kiste Bier heben. Das ist für die meisten sehr überraschend, weil man das sozusagen, wenn man so sitzt hier, das nicht merkt. Diesen Druck, den die Bandscheibe aushalten muss, den merkt man nicht. In der Regel. Warum Entlastung, warum Belastung? Der Druck wird höher, das ist das eine. Was passiert noch? Das sieht man hier unten. Unter Entlastungsbedingungen wird Flüssigkeit aufgenommen. Unter Belastungsbedingungen wird Flüssigkeit abgegeben. Die Bandscheiben sind nicht durchblutet. Die haben einen einfachen Wasseraustausch und hierüber bekommen sie ihre Nährstoffe. Das heißt, die Ergebnisse dieser Forschung waren, dass klar ist, damit sich Bandscheiben im Lauf des Lebens lange Zeit gesund erhalten, brauchen wir eine gute Balance zwischen Entlastung und Belastung. Die haben wir normalerweise schon zwischen Tag- und Nachtrhythmus, dass wir nachts liegen und dann die Bandscheiben zur Entlastung kommen. Aber Sie können sich, glaube ich, ganz leicht vorstellen, dass schon im Alter von 12, 13, 14, 15, da tauchen ja schon die ersten Rückenschmerzprobleme auch auf bei Kindern und Jugendlichen, dass gerade das lange Sitzen in der Schule starke Belastungshaltung mit sich bringt. Und wenn die Kinder dann nicht genügend Ausgleich haben, und heute brauche ich gar nicht zu sagen, ne, was dann hier so passiert alles am Computer, dann kommen sie aus diesen ganzen Haltungen eigentlich kaum heraus. Im Alter etwa von, was sagen wir mal, 30 bis 45, bis 50 treten die meisten Bandscheibenvorfälle auf. Warum? Wir sind in dieser Zeit dann schon über Jahre hinweg unter primären Belastungsbedingungen. Die dominieren dann häufig. Das ist eine Zeit, wo der Bandscheibenkern noch vollen Ausdehnungsdruck hat, aber dieser Ring, dieser Faserring, schon langsam porös wird. Und wenn ich dann solche einseitigen Belastungshaltungen habe, dann passiert es ganz schnell, dass dieser Gallertkern immer wieder zur selben Stelle drückt, nach hinten gegen diesen Faserring und den irgendwann dann auch gegen den Nerven drückt. Und das macht die Schmerzen. Und manchmal auch der Ring reißt. Dann sprechen wir von einem Bandscheibenvorfall. Warum mache ich das so ausführlich? Ich mache das so ausführlich, weil das schon der Einstieg ist in das kognitiv-verhaltenstherapeutische Programm des Graded Balance, der graduierten Balance. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Menschen mit chronischen Rückenschmerzen hier schon sozusagen aus der Balance gekommen sind und dass sie entweder zu lange und einseitig Entlastungshaltung einnehmen oder zu einseitig und zu anhaltend Belastungshaltung einnehmen, dass die Balance gestört ist. Das ist eine klassische Belastungshaltung im Alltag. Dies ist so ganz leicht von übergebeugt und da dann arbeiten, egal ob man in dieser Haltung Gemüse putzt, stundenlang Kartoffeln schält oder sonst was macht, oder auch im beruflichen Alltag dann eben am PC sitzt, etc. Das ist so ein bisschen von oben die Sicht, da kann man sich das nochmal vorstellen. Das ist so der Gallertkern. Diese Bandscheibe von oben, hier sehen Sie, das Schwarze ist der Spinalnerv im Spinalkanal, die Dura Mater, so in der Mitte unserer Wirbelsäule. Und hier ist dieser Wirbelkörper angedeutet. Wenn wir einen Bandscheibenvorfall haben, dann reißt dieser Ring und drückt auf den Nerv. Das ist das, was, wer hat schon mal einen Ischias-Schmerz gehabt von Ihnen? Das ist ein einseitiger Schmerz in ein oder beide Beine beispielsweise, wenn das lumbal ist, ne? Und in der Regel ist es ein sehr akuter und asig intensiver Schmerz. Also der ist wirklich extrem unangenehm. Und passiert dadurch, dass hier so dieser Gallertkern, Gallertmasse sozusagen auf diesen Nerv drückt. Das ist jedenfalls das häufigste Bild. Viele sagen mir, wenn ich sage, wir forschen über Rückenschmerz, ja Gott, Rückenschmerz, ist das schlimm? Ist das eine Krankheit? Ist das überhaupt ein großes Problem? Das hat doch jeder. Und die Frage ist natürlich, was macht es zum Problem? Ein bisschen kann man sich vorstellen, schon sozusagen das Eintreten wirklich chronischer, anhaltender Schmerzen, aber auch in zu kurzen Abständen immer wieder auftretende Schmerzen sind natürlich extrem unangenehm für den Einzelnen. Aber für die Gesellschaft ist es auch ein Problem. Das wird an dieser Grafik deutlich, dass sozusagen hier abgebildet ist, auf der X-Achse, die Arbeitsunfähigkeit in Monaten wegen Rückenschmerzen. Und auf der Y-Achse sehen Sie den Prozent der Rückkehrer an den Arbeitsplatz. Also wie viel Prozent der untersuchten Probanden kehren an den Arbeitsplatz zurück. Und das sind groß angelegte repräsentative Studien, die hier von Wardell zusammengefasst wurden. Die sagen, wenn jemand weniger als einen Monat krankgeschrieben ist wegen Rückenschmerzen, hat er eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er an den Arbeitsplatz zurückkehrt. Also fast 100%. Die meisten, die weniger als einen Monat krankgeschrieben sind, kehren an den Arbeitsplatz zurück. In den ersten 3 Monaten sind es 80% ungefähr. Sie sehen aber auch schon, dass nach 6 bis 8 Monaten Krankschreibung nur noch 50% nur jeder Zweite an den Arbeitsplatz zurückkehrt. Und wenn jemand länger noch krankgeschrieben ist, hier zum Beispiel 18 Monate, dann hat er überhaupt nur noch eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das ist eine reine Statistik, aber das sagt etwas aus darüber, wie viele Patienten nicht an den Arbeitsplatz zurückgehen, sondern dann in die Frühberentung eingehen. Das heißt, Rückenschmerz ist nicht nur individuell natürlich ein Problem, sondern eben vor allen Dingen auch, was die Kosten für die Gesamtgesellschaft angeht. Daher ist es wichtig, Behandlungsansätze zu entwickeln, die vor allem, natürlich nicht nur, man muss sich auch um chronische Patienten kümmern, aber die vor allen Dingen in den ersten 3 Monaten einer Krankschreibungszeit ansetzen. Weil hier haben wir noch viel Möglichkeiten, tatsächlich auch dauerhaft den Arbeitsplatz zum Beispiel zu erhalten. Das waren jetzt Zahlen, die Ihnen gezeigt haben, dass Schmerzen und hier chronische Rückenschmerzen häufig chronisch werden und ein Problem sind. Die Frage und das, was daraus resultiert, ist, wenn man sagt, in den ersten 3 Monaten sollte man aktiv werden, dann heißt es einmal diagnostisch und therapeutisch. Worum geht es in der Diagnostik? Wenn jemand akute und subakute Rückenschmerzen hat, von subakut sprechen wir, wenn sie weniger als 3 Monate dauern, dann haben wir die Möglichkeit, sogenannte Risikofaktoren zu untersuchen, die uns anzeigen, ob jemand mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 4 Jahren weiterhin Schmerzen zeigen wird. Wir kennen mittlerweile eine ganz große Zahl an Risikofaktoren und allen voran wissen wir, dass die psychosozialen Faktoren zu den wichtigsten Risikofaktoren zählen. Zumindest ist es heute so, dass wir am meisten darüber wissen. Wir wissen auch einiges jetzt mittlerweile über neurophysiologische, also wenn wir so in die Bildgebung, was so im Gehirn passiert, gehen. Und wir wissen auch mittlerweile ein bisschen was über mögliche genetische Prädispositionen, aber noch nicht sehr viel. Das beste Wissen haben wir im Moment über psychosoziale Risikofaktoren. Und da fragt sich natürlich jeder, was kann ich mir denn darunter jetzt eigentlich vorstellen? Was ist ein psychologischer Risikofaktor dafür, dass ein Rückenschmerz chronisch wird? Darauf möchte ich jetzt heute auf folgende Punkte eingehen. Auf diese psychosozialen Faktoren, die möchte ich Ihnen einmal im Rahmen eines Modells erläutern. Des sogenannten Avoidance-Endurance-Modells. Und möchte Ihnen einige Daten zeigen, wie man dieses Modell validiert, also wissenschaftlich absichert. Und dann die Grundprinzipien des daraus folgenden therapeutischen Programms erläutern. Das Avoidance-Endurance-Modell ist ein Modell der Schmerzverarbeitung. Also wie gehe ich im Alltag mit meinen Schmerzen um? Und hier wird immer unterschieden zwischen, welche Gedanken gehen mir durch den Sinn, wenn ich meine Schmerzen spüre, wie fühle ich mich, welche Gefühle habe ich, wie reagiere ich gefühlsmäßig und was tue ich in meinem Verhalten. Also Kognition, Emotion, Verhalten, das sind die drei Bestandteile. Und wir können zunächst mal festhalten, wenn ich im Alltag Schmerzen habe, Pain in Daily Life, dann konkurrieren die immer mit gerade aktiven Anforderungen. Also wenn ich Schmerzen habe, ich bin meistens an irgendwas dran. Ich sitze am Computer, kriege Rückenschmerzen oder ich bin am Gemüseputzen und merke zunehmend, ich bin am Bügeln und merke zunehmend, dann doch Rückenschmerzen aufkommen. Das heißt, sie konkurrieren eigentlich immer mit Aktivitäten, die wir im Alltag machen. Und die Frage ist, wie reagieren wir dann darauf? Auch die Frage ist auch, wie reagieren wir auf diesen Konflikt? Wenden wir uns den Schmerzen zu oder was machen wir? Und in diesem Modell wird ein Weg beschrieben, der sagt, auch das ist sehr deutlich, hier heißt Pain in Daily Life, ich sehe, dass es sehr dunkel ist, dass gedanklich gesehen ein Weg ist, wir katastrophisieren. Das heißt, wir sagen uns in Gedanken, es wird doch nichts Schlimmes sein, Hilfe, oh Gott. Ist das jetzt die Bandscheibe oder so? Also das heißt, wenn es frisch ist und wir nicht schon ewig dran gewöhnt sind, dann kommen oft Gedanken, das könnte so eine kleine Katastrophe sein, es könnte was Schlimmes sein. Wenn ein solcher Gedanke mir durch den Sinn huscht, und es sind oft Gedanken, die so im Bruchteil von Sekunden mir durch den Sinn gehen, keine bewussten Überlegungen, das sind so Gedankenblitze, dann machen sie oft Furcht und Angst in dem Moment, sind wir natürlich erschreckt. Und hier gibt es einen Pfad, der besagt, wenn ich mit Avoidance Behavior reagiere, wenn ich mit Vermeidungsverhalten reagiere, und das tun viele, wenn sie beim sozusagen Bügeln dran sind und spüren den Schmerz, dann lassen sie es stehen und machen irgendwas anderes oder legen sich hin oder wie auch immer. Und gehen auch an das Bügeln erstmal gar nicht mehr dran. Also neigen zu einem Fliehen in dem Moment und vermeiden die Situation, die das ausgelöst hat. Und solche Vermeidungsverhaltensweisen haben wir dann zunehmend bei manchen Personen in einem dieser Pfade. Also man meidet dann zum Beispiel auch seinen Sport. Das ist kurzfristig auch wichtig manchmal. Manchmal aber auch nicht, also das muss einem der Arzt und Physio sagt einem das in der Regel auch. Aber viele Patienten, die dann mit katastrophisieren und irgendwie Furcht, Angst reagieren, neigen dann auch manchmal dazu, den Sport ganz zu meiden, weil das Schmerz machen könnte. Dann Spaziergänge, wenn sie dann Schmerzen machen, meidet man sie auch. Kommt also zunehmend in so ein Vermeidungsverhalten hinein. Das Problem ist, dass sich hier zunächst rein peripher physiologisch die Muskulatur zurückbildet. Heute wissen wir, dass auch da dann diese Faszienverklebung verstärkt einsetzt und sie dann rein neurobiologisch einen Weg in die Chronifizierung der Schmerzen haben. Also es wird quasi durch unser Denken, Fühlen und Verhalten angeregt, aber neurophysiologisch weitergeführt. Deswegen, keiner dieser Schmerzformen ist eingebildet. Alle haben eine klare organische Grundlage. In diesem Modell sehen wir aber auch, dass es einen weiteren Pfad gibt, der ungünstig ist. Wenn wir in Gedanken nämlich genau das Gegenteil tun, wenn wir versuchen, vorzupreschen, heißt auch sowas wie Gedankenunterdrückung. Wenn wir versuchen, das sollte eigentlich jetzt in einer anderen Reihenfolge kommen, okay, dann mache ich das erstmal anders. Also Thought Suppression ist Gedankenunterdrückung, ein Gedanke wie reiß dich zusammen. Jetzt denk mal nicht an den Schmerz, stell dich nicht so an, mach erstmal weiter. Also eine gedankliche Aufforderung, nicht an den Schmerz zu denken. Jetzt könnte ich wieder eine eigene Vorlesung halten. Wir wissen aus vielen, vielen Studien, dass das häufig nicht klappt. Also wenn ich da so rangehe und mir sage, denk nicht an den Schmerz, dann passiert was Paradoxes. Also erstmal klappt es oft nicht. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und das Zweite ist, wenn ich das sozusagen aufhöre oder wenn ich zu was anderem übergehe, dann drängt sich plötzlich so ein Gedanke, und das gilt auch für Schmerzen, auf. Es gibt ein Rebound-Phänomen. Unfreiwillig drängen sich solche Gedanken, die ich bewusst versuche wegzudrücken, wieder auf. Das gilt eben auch für den Schmerz. Und wenn ich das merke, dann bin ich in der Regel relativ sauer. Also ich bin gereizter Stimmung dann häufig und auch niedergeschlagen, weil es einfach nicht klappt. Ich versuche aber dennoch in meinem Verhalten, Endurance Behavior heißt Durchhalteverhalten zu zeigen, das heißt dran zu bleiben, weiterzumachen, weiter zu bügeln, weiter den Rasen zu mähen etc. Wenn ich das mache, wenn ich so auf den Schmerz reagiere und zwar ziemlich einseitig, immer wieder so, weil ich es gut gelernt habe, habe ich eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Schmerzen aufgrund dieses Verhaltensmusters chronifizieren, aufgrund von einem ständigen Overload, von einer ständigen Überlastung von Muskeln, Bändern, Gelenken etc., Bandscheiben. Das Gleiche habe ich auch in dem nächsten, dritten Pfad, nur da sieht es in den Gedanken und im Verhalten ein bisschen anders aus. Da ist es so, dass wir uns ablenken vom Schmerz und statt reißig zusammen an irgendeine Aufgabe dran sind, wo wir abgelenkt sind, die uns ablenkt und die uns häufig auch noch mit positiven Emotionen ablenkt. Oh, das ist total spannend, das muss ich jetzt noch irgendwie rauskriegen. Und dann bleibe ich in einer zum Beispiel körperlich biomechanisch ungünstigen Haltung, wenn ich am Computer sitze, bin da was ganz Spannendes dran. Ich merke das ein bisschen und dann mache ich aber weiter, weil es total spannend ist. Das ist eine Situation, wo wir in der Regel dann mit positiver Stimmung reagieren, durch diese positive Ablenkung. Aber wenn wir dann trotzdem Durchhalteverhalten rein biomechanisch zeigen, sitzen bleiben in der ungünstigen Haltung, dann neigen wir genauso zu diesem Muscle Overload wie in dem anderen Pfad. Nur wir unterscheiden uns sozusagen in der Stimmung und in unseren Gedanken. Ja, was ist eigentlich eher günstig? Wie kann man rauskommen, wenn man einmal akuten Schmerz hat? Sozusagen, was sind genesungsfördernde Bedingungen rein psychologisch gesehen? Auf jeden Fall, wenn wir in Gedanken reagieren mit etwas, das nennen wir Coping-Signal. Coping-Signal. Ein Signal, also der Schmerz ist ein Signal, zu copen, also ihn in irgendeiner Weise zu bewältigen, mit ihm günstig umzugehen. Und was könnte das sein? Zum Beispiel ein Gedanke, mach eine kurze Pause, entspann ein bisschen und mach dann weiter. Das ist ein klassischer Gedanke des Coping-Signals. Es bedeutet, dass wir sozusagen wechseln zwischen Avoidance und Endurance. Das heißt, dass wir mal eine Pause machen, das ist ja ein Stückchen Vermeidung, wenn man so will, und dann aber wieder rangehen, ein Stückchen durchhalten. Das aber in einem recht dynamischen und flexiblen Wechsel, mal so, mal so. Wenn wir dazu in der Lage sind, scheint es so zu sein, und Patienten, die dazu in der Lage sind, nehmen offensichtlich einen Weg aus dieser Schmerzchronifizierung heraus. Das ist zunächst mal das Modell. Gewonnen auf jahrelangen klinischen Erfahrungen und Befragungen von Patienten mit Fragebogen. Und ich überlege gerade, ich werde Sie jetzt nicht mehr so ganz doll traktieren hier mit solchen Ergebnis-Dias hier, aber das eine möchte ich Ihnen zeigen. Wir haben hier mal Schmerz und Disability. Also Disability ist die Beeinträchtigung. Wie sehr fühle ich mich beeinträchtigt im Alltag durch die Schmerzen? Also Schmerzintensität und Disability. Die haben wir mal untersucht bei Patienten mit subakuten Rückenschmerzen, so wie sie in die Allgemeinarztpraxis gekommen sind. Viele Praxen hier in Bochum haben mit uns zusammengearbeitet und haben uns die Patienten untersuchen lassen. Wir haben sozusagen diese Profile, ist jemand eher fear avoidant oder so, das haben wir erfasst über Fragebogen. Den linken Teil vergessen Sie mal, da gucken Sie jetzt mal gar nicht hin. Den werde ich überspringen und haben dann geschaut, wie ist denn Ihr Schmerzintensität, mit was für einer mittleren Schmerzintensität kamen Sie in die Praxis und wie ist die Schmerzintensität ein halbes Jahr später, wenn wir sie kontrolliert wieder einbestellen, was oft beim Allgemeinarzt ja so nicht gemacht wird. Jedenfalls nicht zu einem Zeitpunkt ganz kontrolliert nochmal nach 6 Monaten alle wieder einbestellen und gucken. Und das auch für die Beeinträchtigungen. Was wir gesehen haben, sehen Sie einmal hier. Das ist ein T-Score, das ist so ein standardisiertes Maß. Pain T0, das heißt, bei Beginn der ärztlichen Behandlung haben diese, die Coping-Signal reagieren, also wir sagen die adaptiven Coper, einen geringeren Schmerzlevel als alle drei anderen Hochrisikogruppen. Das sind die vier Avoider, die blauen, und das sind die beiden mit dem Endurance, mit dem Durchhalteverhalten. Also alle drei Gruppen haben signifikant mehr Schmerzen am Anfang und das entwickelt sich ganz stabil über die 6 Monate. Nach 6 Monaten Behandlung beim Allgemeinarzt und Orthopäden, muss ich dazu sagen, sind die Adaptiven, so wie man das erwarten würde, in ihrem Schmerzniveau runtergegangen. Das heißt, die Behandlung hat gegriffen. Die drei Hochrisikogruppen aber nicht. Patienten, die sozusagen diese Muster gezeigt haben, entweder Fear Avoidance oder dieses sehr einseitige Endurance, haben hier nicht mit einer Schmerzreduktion reagiert. Und in der Da gehe ich mal weiter. Das Zweite, was wir geschaut haben, ist, wie verhalten sie sich eigentlich im Alltagsverhalten? Wie aktiv sind denn eigentlich die einzelnen Gruppen? Was wir wissen übrigens, wenn wir mit so einem Accelerometer tatsächlich die objektive körperliche Aktivität messen, dass sich Rückenschmerzpatienten als Gesamtgruppe von Gesunden nicht unterscheiden. Sie geben hohe Beeinträchtigungen und Schmerzen, aber in ihrer Aktivität, wenn wir die objektiv messen, unterscheiden sie sich nicht. Das heißt, wir machen das mit dem Accelerometer. In dieser Haltung zum Beispiel zeigt er an, eine Constant Posture. Also diese Probandin hier hätte jetzt in dem Moment, würde dieses Gerät eine Constant Posture anzeigen, und zwar stehen von übergebeugt. Das sind Werte, die kann man mit diesen Accelerometern ausmessen. Die statischen Positionen, das Sitzen und das Stehen, gerade oder von übergebeugt. Das sind so Belastungshaltungen. Und die allgemeine Aktivität. Was man sieht wieder, auch hier stellen sich so vor, auf der Y-Achse sind einfach T-Scores, das heißt also Standardwerte, um alle vergleichen zu können. Schmerzen sehen wir wie eben auch, das ist eine neue Stichprobe. Hier sehen wir aber auch, die Adaptiven haben die geringsten Schmerzen, die drei Hochrisikogruppen haben signifikant mehr Schmerzen. Vor allen Dingen eine Beeinträchtigung erleben die vier Avoider, das ist eigentlich auch klar, aber auch diese Distress Endurance, die depressiv gestimmten Endurer gegenüber den beiden anderen. Auch mehr Fatigue. So, wie ist es jetzt mit dem Verhalten? Die spannende Frage ist, wie ist es mit dem objektiven Verhalten? Wir sehen, dass die Adaptiven liegen so dazwischen. Diejenigen, die über Fragebogen als Fear Avoidance bezeichnet wurden, zeigen in der Tat in ihrem Verhalten die geringste allgemeine Aktivität und die geringste Anzahl an Belastungshaltungen. Demgegenüber die beiden mit dem Endurance-Muster, hier sind die Oysters, die mit der positiven Stimmung, die mit der schlechten Stimmung, zeigen signifikant mehr Belastungshaltung als die Adaptiven und auch als die anderen. Das heißt, das, was wir so über Fragebogen erfassen, sehen wir ganz klar auch im objektiven Verhalten. Diese Studien zeigen das nur nochmal in einer anderen Form, das übergehe ich jetzt mal und komme auf die therapeutischen Schritte, die wir daraus ableiten. Dass wir sozusagen aus dem Modell heraus ableiten, dass alle drei Hochrisikogruppen natürlich irgendwie in die Lage versetzt werden müssten, ein adaptives Muster zu entwickeln. Das bedeutet natürlich, man muss sein Verhalten ändern. Man muss lernen, aus so gewohnten und viele, viele Jahre häufig eingeübten Verhaltensmustern, entweder so dieses ängstliche Meiden oder eben das Forcierte gegen Angehen und Durchhalten, das sozusagen in eine Richtung zu verändern und hier mehr Flexibilität und mehr Balance zu lernen. Ich mache Ihnen das, die Abläufe noch mal ganz kurz an diesem Beispiel deutlich. Jemand mit einem Distress Endurance Muster. Wir gehen davon aus, es gibt eine biomechanische Belastung, das hatten wir mit den Bügeln zum Beispiel, macht Schmerzen. Jemand reagiert mit Gedankenunterdrückung, komm, reißt sich zusammen. Das klappt nicht, erlebt einen Rebound, der Schmerz drängt sich auf. Das macht natürlich Distress. Also diesen kurzen Kreislauf können wir uns gut erklären. Wenn derjenige mit Endurance-Verhalten reagiert, auch im Verhalten, dann und einfach drin bleibt beim Bügeln, dann wird die biomechanische Belastung natürlich für die Wirbelsäule erhöht. Und das führt dann zu mehr Schmerz. Beispiel können wir machen an einem Beispiel eines Patienten. Stellen Sie sich vor, der ist bei uns in dieser Graded Balance Therapie, kommt an einem Dienstag in die Therapiestunde und sagt, oh, am Samstag bin ich eingeladen bei einem Freund, das ist eine Stehparty. Das schaffe ich nicht. 3 Stunden stehen, das geht nicht. Da kriege ich ja solche Schmerzen, da kann ich eigentlich nicht hin. Ich bin in einem Konflikt, was mache ich? Ich möchte aber unheimlich hin, will gerne hin. Jemand mit einem Fear Avoidance gelernten Muster, der würde nicht hingehen. Jemand mit einem Distress Endurance Muster, was würde er tun? Natürlich würde er hingehen, denn dieser Ausweg sozusagen, was wäre denn das Gesunde, was wäre das Adaptive in diesem Kontext? Was glauben Sie? Also dieses Coping-Signal, make a short break and relax, also das heißt, mach eine kurze Pause, hatten wir vorhin schon gesagt, nicht? Wie würde das auf dieses Beispiel angewandt aussehen? Müsste nicht die ganze Zeit stehen, das habe ich ihm auch gesagt. Und dann hat er gesagt, da sind aber wirklich absolut keine Stühle. Da ist, die haben einen wunderbaren, schönen Raum. Da gibt es nur Stehtischchen und so weiter. Bitte?
Da gibt es Treppen und er nimmt sich einen kleinen Hocker.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Und ich selbst war also auf die Idee gekommen, ihm zu sagen, ja, rufen Sie einen Freund, ne? Rufen Sie doch Ihren Freund an und sagen Sie einfach, ach, stell doch mal ein paar Stühle hin, das wäre ganz schön für mich so. Und hier ist es oft so, dass die Patienten das nicht tun, asking for a chair, sit down for a moment, oder auch was Sie sagen, nicht? Also sich ein Stühlchen mitbringen, so sagen sie oft nicht, das tun sie oft nicht, weil hier kommen kognitiv-affektive Barrieren ins Spiel. Ja, das ist doch peinlich, was sollen die anderen denken? Ja? Ich bin letztes Jahr operiert worden. Alle erwarten, dass ich jetzt wieder fit bin. Die glauben mir das nicht. Die denken, ich bilde mir das ein. Und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr, sehr viele Gedanken, die hier eine Barriere darstellen, diesen gesunden Schritt zu machen. Das sind oft kognitive Schemata. Das heißt, ein Mann macht sowas nicht. Oder ich bin ja schon wie so eine alte Frau. Das geht überhaupt nicht. Oder das Entspannen beim Bügeln oder so, nicht? Kognitive Schemata. Das sind so Mindsets, also so Gedanken, die... Ach, vorhin war das übrigens im WDR 5, im Radio, habe ich das über diese Mindsets gehört. Was sind das für Sprüche, die uns oft durch den Kopf gehen, die wir so gelernt haben? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also das heißt, erst alles zu Ende machen, dann die Pause. Also nicht kleine Pausen zwischendurch, geht gar nicht. Sondern erst zu Ende führen. Ja? Also wir haben ganz viele auch so automatische Kognition, so gelernte Gedankenmuster, die unser Verhalten lenken. Und das sind kognitive Schemata, die wir hier haben. Oder eben soziale Ängste. Also was sollen die anderen denken? Das kann ich nicht. Das Graded Balance setzt eben daran an, diese Muster, diese gedanklichen Barrieren bewusst zu machen. Und allein schon, wenn ich sie mir bewusst gemacht habe, dann können sie ganz schnell sich auch verändern. Das hängt ein bisschen von der Lerngeschichte ab, wie lange das zurückgeht, wie viele Modelle ich habe in meiner Familie, ob Papa und Mama so reagiert haben und ich nichts anderes kennengelernt habe. Also von solchen lerngeschichtlichen Faktoren hängt es ab, wie schnell die Veränderung dann auch geht. Aber der erste Schritt ist auf jeden Fall immer erstmal die Bewusstmachung. Und der zweite ist dann auch Social Skills zu trainieren. Also wir machen das in der Therapie, dass wir tatsächlich zum Beispiel, bei diesem Patienten war das so, als ich gesagt habe, rufen Sie doch Ihren Freund an. Nee, das kann ich nicht machen und so weiter. Was soll der denken? Also ich bin und so weiter. Ich bin noch operiert, ich müsste doch wieder fit sein. Das ist mir peinlich. Dann haben wir versucht, das im Rollenspiel zu spielen. Und dann habe ich gemerkt, wenn er das mal mit mir als Freund am Telefon, wir haben dann so gespielt, zu telefonieren, wenn er das sagen soll, dann kommt da überhaupt nichts raus. Und er hat es so selten gemacht, dass er nicht die Worte fand. Und dann setzt man sich erstmal hin und schreibt die Worte, wie kann ich es denn überhaupt formulieren? Und schreibt verschiedene Formulierungen auf Und die müssen auch passen für ihn. Also man muss sich darin wiederfinden. Und dann kriegt er die Aufgabe, zu Hause vorm Spiegel tatsächlich sowas mal zu sagen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er das umsetzt, aber er kam dann am nächsten Dienstag und erzählte, wie der Samstag und die Woche davor gelaufen waren. Er hatte das sich zu Herzen genommen, also es wirklich mal ausprobiert, sich vor den Spiegel gestellt, obwohl er sagte, als ich das gemacht habe, habe ich gedacht, Sie spinnen, also Therapeutin. Und er musste sich auch halb tot lachen, aber das war eigentlich auch ganz lustig. Er hat es ein paar Mal vor dem Spiegel gemacht und hat dann seinen Freund wirklich angerufen. Das war überhaupt kein Problem. Der hat überhaupt nichts sich gedacht und hat dann gesagt, ja klar, ich stelle mal 3 Stühle auf und dann kannst du zwischendurch Platz nehmen. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann berichtet, dass er sich zwischendurch mal gesetzt hat und siehe da, da standen dann 3 Stühle, schwupp, schwupp, saßen dann noch 2 und sagten, oh, das ist ja angenehm, mal zwischendurch zu sitzen. Also die Lösungen sind oft so für den Alltag sehr, sehr einfach. Das Schwierige ist diese kognitiv-affektiven Barrieren. Das, was uns so von unserer Lerngeschichte her bremst, das zu erkennen und das dann auch einfach mal umzusetzen. Das Ziel dieser Therapieform ist eine graduelle Steigerung alltäglicher Aktivität, weil mit dem chronischen Schmerz ist man auch rausgekommen aus dem Aktiven. Man hat vieles, was man schon nicht mehr macht. Also eine graduelle Steigerung alltäglicher Aktivität bei zunehmender Senkung der Schmerzen. Also nicht trotz Schmerz, sondern bei Senkung der Schmerzen. Wie erreichen wir das? Wir arbeiten mit den Patienten individuelle Situationen aus, in denen Schmerzen ansteigen. Also zum Beispiel beim Bügeln oder beim Rasenmähen. Mit diesen Belastungshaltungen. Dann schauen wir, welches Verhalten reduziert den Schmerz am ehesten. Wichtig ist dabei, den Schwierigkeitsgrad zu berücksichtigen, also wenn ich neue Verhaltensschritte habe, wie bei dem Patienten eben, ruft dein Freund an, dann soll er den Schwierigkeitsgrad einschätzen, zwischen 0 und 100. Wie schwer ist das für dich oder für sie, diesen Freund anzurufen? Und wenn er sagt 7, dann muss ich mir was anderes überlegen. Wenn er sagt 3, das ist gut, das kann man umsetzen. Es muss für ihn passen und er muss es auch für effektiv halten. Wir machen, wie ich Ihnen schon angedeutet habe, eine ganze Reihe von Verhaltensexperimenten, von Rollenspielen und Übungen zu Hause und dann schließlich dann auch Übungen zurück für Prophylaxe. Hier nochmal so als kurzes Abschlussbeispiel. Der Herr, der den Rasen mäht, jetzt im Sommer war das ja relativ häufig nötig. Er berichtet, dass beim Rasenmähen über die Zeit hinweg seine Schmerzen ansteigen. Von 20 auf 40 bis auf 70. Und berichtet dann weiter, dass er bei 70 dann schließlich aufhören musste, obwohl er noch nicht fertig war. Der Schmerz hat ihn gezwungen. Das war nach 30 Minuten waren es etwa 40 und nach 60 Minuten waren es etwa 70. Also eine Stunde Rasenmähen, das ist schon, ne? Er war aber immer noch nicht fertig. Das Problem ist, dass der Schmerz uns dann zwingt, wenn wir so vorgehen. Das ist ja klassisches Endurance. Ich mache weiter, trotz Schmerzen. Die Folgen sind, das habe ich vorhin schon angedeutet, wir kommen ins Grübeln. Warum kann ich das nicht? Ich empfinde eine low self-efficacy, eine geringe Selbsteffizienz, Stress und auf jeden Fall erlebe ich keine Schmerzreduktion, wenn ich danach abbrechen muss und mich hinlegen. Wenn wir ihn dann in der Therapie auffordern, eine Pause zu machen, und dann wird jemand auch immer gefragt, was ist jetzt in dem Moment für dich eine oder für sie eine entsprechende entspannungsfördernde Haltung? Das könnte jetzt das Hinlegen sein, das ist nur so ein bisschen symbolisiert. Und wir fragen denn und geben die Aufgabe, stellen Sie sich vor, Sie machen jetzt nach 30 Minuten oder schon nach 20 Minuten eine Pause von etwa einer Viertelstunde. Um Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Dann kommen Gedanken wie absolut unmöglich, I never will finish my, also ich werde überhaupt nicht fertig, dann bin ich ja morgen noch am Rasenmähen. Das geht überhaupt gar nicht. Diese ganzen, warum es nicht geht, kann ich sehr kurz fassen, wenn ich frage nach einem Schwierigkeitsgrad. Dann würde er nämlich sagen 6 von 0 bis 10. Das ist zu schwer. Und ich weiß als Therapeut, ein wahrgenommener Schwierigkeitsgrad von 6 ist zu schwer, brauche ich ihm gar keine Hausaufgabe zu geben. Das würde nicht gemacht werden. Wenn ich dann ein bisschen runterhandle und sage, wie wäre es denn mit einer 5-minütigen Pause nach einer halben Stunde Rasenmähen? Und das war aber die Pause wirklich in einer entspannungsförderten Haltung. Wirklich mal 5 Minuten hinlegen, Beine hoch und einen Küchenwecker stellen, dass man also nach 5 Minuten auch wieder aufsteht. Dann ist erstmal von der Akzeptanz her die Schwierigkeitsgrad 3. Das ist genau das Richtige, das kann man probieren. Naja, ist die Äußerung, ne? In der Therapie 5 Minuten, das ist okay, das kann man gerade noch so machen. Und wenn er es dann tut, dann ist die Beobachtung, oh, das ist ja richtig gut, das ist schön, mal so kurz zu entspannen. Und er hat hinterher in der Regel, er oder sie, je nachdem, wer es macht, mehr Energie als vorher. Also das überspringe ich auch. Das Zauberwort sozusagen ist, diese individuellen Schwierigkeitsgrad zu berücksichtigen, sich nicht Dinge vorzunehmen, die zu schwer sind. Das Zauberwort ist aber auch wirklich diese kurzfristigen Pausen, und zwar schon bei leichteren Schmerzen, nicht erst, wenn sie 7 sind, weil bei leichteren haben wir noch Kontrolle. Und bei leichten Schmerzen, wenn ich dann bei Schmerzintensität von 3-4 eine Pause mache, dann kann ich noch sagen, oh, ich setze mich mal hin, das tut gut. Wenn ich das bei 7 mache, dann muss ich sagen, oh, ich kann nicht mehr, ich habe so Schmerzen, ich muss mich setzen. Ja? Und dann bin ich in dem Moment schon der Leidende, der ich ja eigentlich überhaupt gar nicht sein möchte. Das ist einfach unangenehm. Für mich selbst, für die Umgebung. Das macht niemand gern. Aber wenn man sozusagen zu diesen Grenzen hingeht, dann erlebt man es so. Wenn Sie die kurzfristigen Pausen machen, dann kann man das entspannter sagen. Aber man muss mit einer Großzahl an inneren Barrieren kämpfen und die sich auch erstmal halt bewusst machen und daran ein Stückchen arbeiten. Dieses daran arbeiten, das ist im Grunde das Hauptbestandteil von Graded Balance, von dieser Therapieform. Was ich hier weggeklickt habe, waren Ergebnisse von randomisierten, kontrollierten Studien, in denen wir die Effektivität gezeigt haben. Also dass es wirklich sehr effektiv ist, Schmerzen auch tatsächlich zu reduzieren. Und was ich vielleicht wenn Sie hier links mal schauen, das war die zweite Studie, die haben wir auch wieder gemacht. Mit ambulanten Allgemeinärzten und Orthopäden, da sind die Patienten gekommen, die haben am Computer dieses Screening gemacht, diese Fragebogen waren, was bin ich? Bin ich 4 Voidance oder so? Bin ich High Risk, Low Risk? Und den Hochrisikopatienten wurde dann entweder randomisiert angeboten, eine Cognitive Graded Balance als Gruppentherapie allerdings, oder eine 15-minütige Beratung über das individuelle Muster durch den Hausarzt oder den Orthopäden. Die waren geschult vorher, das zu tun. Und was wir in dieser Studie gesehen haben, dass wirklich die Grünen, die sieht man hier kaum, weil sie überlagert sind, das waren die hier mit Paris GT, also ich sage jetzt mal hier die Abkürzung nicht, das sind diejenigen mit einem Hochrisikomuster, die aber das Graded Balance-Verfahren bekommen haben. Die haben eine hochsignifikante Schmerzreduktion über 3 Monate, 6 Monate und auch 12 Monate. Die sind auch langfristig gesehen am geringsten. Die hier so dazwischen sind, das sind diejenigen mit dem ärztlichen Beratungsangebot. Und was wir überhaupt nicht gedacht haben, dass in den ersten 3 Monaten das auch sehr effektiv zu sein schien. Das heißt also, allein wenn der Arzt beim subakuten Schmerz, also in frühen Phasen, dieses Muster erkennt und dann berät, was jemand machen kann, das scheint schon sehr, sehr wirksam zu sein, wenn man es früh macht. Beim chronischen Schmerzpatienten muss man da sicher intensiver rangehen. Also von daher schon das mache ich jetzt auch mal weg und fasse es einfach nur noch mal mit eigenen Worten vielleicht auch zusammen, dass dieses Verfahren sozusagen basiert auf ganz klaren psychobiologischen Wechselwirkungen. Ich glaube, das ist deutlich geworden, die Wechselwirkung zwischen unserem Fühlen, Denken und Handeln auf der einen Seite und der Belastung für die Wirbelsäule, für Muskulatur, Bänder, Gelenke auf der anderen Seite. Also ein klarer psychobiologischer Weg, der ganz klar und deutlich macht, es geht hier nicht um, Schmerzen sind eingebildet. Das Problem ist ja, wir sehen die Strukturen dann oft nicht. Das ist das Problem in der alltäglichen Praxis. Das heißt, was hier so strukturell abläuft, das kann man oft in der Praxis nicht erkennen. Im Forschungskontext erkennt man das. Aber damit ist einem nicht geholfen, wenn man in die Praxis geht. Aber wir wissen, es ist nicht eingebildet in irgendeiner Weise, sondern es, unser Denken, Fühlen und Handeln hat eine ganz klare Auswirkung auf unsere Muskulatur, Bandscheiben etc. Und von daher muss es zumindest bei den Patienten mit berücksichtigt werden, die auffällige Muster haben. Diejenigen mit einem adaptiven Muster haben es wunderbar gelernt und neigen auch deutlich weniger zur Chronifizierung. Ja, damit würde ich es vielleicht einfach mal belassen. Und ich denke, ich habe Ihre Aufmerksamkeit jetzt doch schon ganz schön strapaziert auch für den Abend. Und wir wollen ja noch ein bisschen Zeit auch für Fragen lassen.